Ich bin Erzieherin von Beruf, schon über 15 Jahre jetzt, leite eine Kita im Nachbarort, die Teil der evangelischen Kirche ist, was mich auch immer sehr freut, das hat was Verbindendes. Und ich bin keine Pastorin und ich habe keine theologische Ausbildung und trotzdem stehe ich heute Morgen hier und darf die Predigt machen. Eigentlich müsste man sagen, sie hat gar nicht die Kompetenzen dafür, aber ich bin, wie ihr alle, die hier sitzen, Kind Gottes. Und Gott hat mir was aufs Herz gelegt, was ich heute Morgen mit euch teilen darf, weil die Pastoren mich darum gebeten haben und mir dieses Mandat heute Morgen gegeben haben. Und ich bete einfach schon die ganze Zeit in der Vorbereitung drum, dass Gott durch meine Worte zu euren Herzen spricht und was in euch bewegt. Und eigentlich hat der Morgen, wie er angefangen hat, schon die ganze Predigt irgendwo abgebildet. Mein Thema heute ist, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das dürft ihr auch mal hinten einblenden. Das wird uns ganz deutlich gesagt im Psalm 127, Vers 3. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. So ein Statement, ein ganz kurzer, prägnanter Satz, der alles aussagt eigentlich, wie Gott Kinder sieht. Und ich arbeite, wie gesagt, schon lange mit Kindern und ich nehme auch wahr, dass Kinder was Besonderes sind, für viele Erwachsene auch in unserer Gesellschaft, aber sie sind auch sehr umkämpft. Und ja, Kinder sind auch anstrengend. Sie sind ein Geschenk, aber sie sind auch anstrengend. Sie fordern uns heraus, sie brauchen viel von unserer Zeit, von unserer Kraft. Sie kosten uns Nerven. Und jede Mutter und jeder Vater, der hier sitzt, weiß es noch sehr viel mehr, als ich es weiß, weil ich gebe die abends alle ab. Und dann kommen sie nach Hause und da geht es dann weiter, und zwar 24 Stunden. Aber auch ich kenne das als Erzieherin. Kinder sind herausfordernd. Aber auf Kindern liegt auch ein großer Segen. Und auch eine Zusage Gottes. Ich glaube, wenn wir in Kinder investieren, wird es nie leer zurückkommen. Und in Kinder zu investieren, lohnt sich immer. Und das ist eine Botschaft an jeden. Egal, ob du eigene Kinder hast oder nicht. Ich habe keine eigenen, bisher zumindest. Aber ich habe erkannt, dass Kinder ein Auftrag und ein Geschenk an uns alle sind. Egal, ob wir eigene Kinder haben oder nicht. Vielleicht bist du Tante oder Onkel, Oma oder Opa. Vielleicht arbeitest du mit Kindern, vielleicht bist du im Kindergottesdienst, vielleicht bist du bei den Rangern oder du kommst woanders mit Kindern in Berührung. Aber Kinder sind eine Aufgabe an uns alle. In Afrika, das ist ein ganz berühmtes Sprichwort, sagt man, um Kinder zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und wir könnten hier auch als Gemeinde sagen, um Kinder gut großzuziehen, braucht es auch uns als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und wir wollen dafür offen sein. Ich möchte einfach ein paar Dinge heute Morgen mit euch teilen, die mir auf dem Herzen liegen. Ich habe gerade schon diese Aussage gemacht, Kinder und Kindheit sind umkämpft. Waren sie, glaube ich, immer und sind sie immer noch. Und ich habe auch den Eindruck, so die letzten 10 Jahre, dieser Kampf hat sich auch zum Teil nochmal verschärft. Familie und Kinder werden in Frage gestellt, auch in unserer Gesellschaft, auch hier in einem der reichsten Länder, sind Kinderdiskussionen. Auf der einen Seite sagt man, wir müssen wieder mehr Kinder kriegen, wir haben zu wenige. Auch unsere Regierung hat es erkannt, dass wir Kinder brauchen. Dass Kinder die Zukunft sind. Also wir sollen alle wieder mehr Kinder bekommen. Aber bitte, die Mütter, die sollten doch möglichst direkt nach der Geburt zügig wieder zum Arbeiten gehen, weil wir brauchen sie auch auf dem Arbeitsmarkt. Und dann gebt doch bitte die Kinder in die Hände der Profis. Also auch in die Hände von mir in dem Fall. Und was, da ist auch nicht mal unbedingt nur was Schlechtes dran. Es ist auch gut für Kinder, in einer Kindergruppe Zeit zu verbringen, mit anderen zu lernen, von anderen mitgeprägt zu werden. Die Frage ist nur, wie viel Zeit und wie früh, wie jung. Und was mich da vor allem bewegt, ist auch, dass ich das Gefühl habe, viele Eltern haben den Eindruck, man spricht mir als Mama, als Papa die Kompetenz ab. Also die Profis, die machen das besser. Es ist besser für dein Kind, wenn es möglichst früh in der Krippe ist. Es ist besser für dein Kind, wenn es in die Ganztagesschule geht. Da gibt es Menschen, die haben das studiert und die haben das gelernt und die können das besser als du. Und da möchte ich auch so ein Statement an alle Eltern hier im Raum ausdrücken, das ist so nicht richtig. Als ich Ausbildung gemacht habe, ist jetzt schon über 15 Jahre her, hat man uns Erzieherin noch gesagt, die Eltern sind immer die Experten für ihr Kind. Und es stimmt immer noch. Und ja, das stimmt immer noch. Und was ihr euren Kindern geben könnt, ist eine tiefe Beziehung und Liebe. Das können wir als Profis nicht. Wir können sie auch lieben, wir können ihnen auch Wertschätzung entgegenbringen, aber was sie brauchen, ist die Liebe und die Beziehung zu ihren Eltern. Und das ist existenziell wichtig für die Entwicklung jedes Kindes. Und deswegen alle Zeit, die ihr als Eltern in eure Kinder investiert, die ist so wertvoll. Lasst euch das nicht nehmen und nicht absprechen. Und ihr habt ein Gespür dafür, was euer Kind braucht, viel mehr als jeder Profi das hat. Egal, welche Ausbildung und welches Studium jemand hat, das, was ihr empfindet, was für eure Kinder wichtig ist, das kann so niemand anders erkennen. Weil ihr kennt sie besser. Und ihr kennt sie länger. Das ist so das, was mich da auch sehr beschäftigt. Und ich merke auch, dass Kinder immer ärmer werden, eben an Beziehung. Also man investiert viel in die Bildung. Der Kopf der Kinder wird immer größer. Und das Herz verkümmert. Weil die emotionale Nähe fehlt. Weil die Beziehung fehlt. Und was passiert dann, wenn da ein Vakuum entsteht? Dann treten andere an diese Stelle. Und ich sehe das viel, ich arbeite auch mit Schulkindern jeden Tag, Grundschüler. Die sind schon so früh beeinflusst von Medien. Und alles dreht sich um das, was im Internet läuft. Um das, wie andere mich sehen, um Likes und Dislikes. Und warum passiert denn das? Warum ist es so wichtig für die Kinder? Warum hat es so einen hohen Stellenwert? Weil sie danach sich sehnen, Wertschätzung zu erfahren. Weil sie ein Feedback wollen, weil sie Beziehung suchen und da ist niemand und dann suche ich sie mir virtuell. Und es ist auch sehr gefährlich, da will ich jetzt keinen Vortrag drüber halten. Ich glaube, das wissen alle Eltern, weil da kommt nicht immer nur Wertschätzung. Da passiert es auch schnell, dass ein Kind sehr stark verletzt wird. Sie machen sich öffentlich und damit verletzbar. Auf der Suche nach Beziehung. Das ist meine Überzeugung, dass das einer der Gründe ist, warum das so zieht und warum das für Kinder immer wichtiger wird. Und der Kampf um die Kinder, glaube ich, findet auch deswegen statt, weil sie Gott so wichtig sind und der Feind es auch weiß. Und weil er auch genau weiß, umso früher ich in das Leben eines Menschen eingreifen kann und umso früher ich negative Einflüsse mit hineinbringe, umso höher ist die Chance, dass ich dieses Kind vom rechten Weg abbringe. Und wir sind berufen, sie zu schützen. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was Gott sich von uns erwartet, wenn er uns dieses Geschenk macht. Da werde ich gern nachher nochmal drauf kommen, denn dieses Geschenk hat auch einen Auftrag und eine Verantwortung, die es mit sich bringt. Mir ist jetzt noch ein Aspekt wichtig in diesem Thema, Kindheit ist umkämpft, und das die Tatsache, dass in unserem Land seit letztem Jahr diskutiert wird, ab wann ein Leben Leben ist und ab wann ein Mensch Mensch ist und ab wann ein Mensch ein Recht auf Leben hat. Es geht ganz konkret darum, die Abtreibungsparagraphen, die wir haben, in Deutschland abzuschaffen und Abtreibung freizugeben bis zum letzten Moment vor der Geburt. Und es hat mich so tief erschüttert, dass es Menschen gibt, und es sind vor allem Frauen, was mich noch stärker trifft irgendwo, weil ich mich frage, was ist da passiert, die das ganz vehement vertreten mit dem Argument der Freiheit für die Frau, der sexuellen Selbstbestimmung und der Freiheit, ihr Leben selbst zu gestalten und das über das Recht auf Leben ihres ungeborenen Kindes stellen. Und es wird uns als Freiheit verkauft, uns Frauen. Aber stimmt das? Ist das Freiheit? Oder heißt es nicht eigentlich auch, wir machen es uns als Gesellschaft leicht? Wir geben das frei, wenn das Kind nicht in deinen Lebensplan passt. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht. Wenn du keine Unterstützung hast und den Eindruck hast, ich werde dieses Kind nicht großziehen können, ich packe das nicht, dann kannst du es ja abtreiben. Wäre es nicht eine viel bessere Reaktion zu sagen, dann helfen wir dir? Dann sind wir da als Gesellschaft, als Staat, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Familien, um es dir leicht zu machen, Ja zu sagen zu deinem Kind. Und ich habe da mal ein paar Fakten zusammengetragen. Ich werde da nicht ganz ins Detail gehen, aber es werden in den letzten 3 Jahren durchschnittlich jährlich 100 Kinder in diesem Land abgetrieben. 100.000. 100 wäre, das wäre immer noch zu viel, aber das wäre 100.000 Kinder pro Jahr. Und nur 4% davon aus medizinischer Indikation oder weil sie durch eine Vergewaltigung entstanden sind. 4% von 100.000. Weil das so oft auch als Argument angeführt wird. Das ist ein Bruchteil. Und ich glaube nicht, dass all diese Mütter das nur gemacht haben, ganz frei und aus freier Entscheidung und ohne Druck. Ich glaube, dass es viele Mütter gibt, die sich allein gelassen fühlen, wo es vielleicht Partner gibt, die das Kind nicht wollen. Wo es Eltern gibt, die sagen, Mädchen, du bist noch viel zu jung, du zerstörst dir dein Leben. Wo es vielleicht auch Gemeinden gibt, wo sich ein junges Mädchen nicht traut, dazu zu stehen, dass es passiert ist vor der Ehe. Und das möchte ich ja auch mal ansprechen. Es geht auch uns alle was an. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, dass es jemals hier in unserer Gemeinschaft passiert ist, dass eine junge Frau, die dieses Ziel auch hatte, zu warten bis zur Ehe, bevor sie ihre Sexualität lebt und dann schwanger geworden ist, ihr Kind abgetrieben hat. Aus Angst und aus Scham. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde eine Atmosphäre schaffen können, wo wir sagen, ja, du wolltest, es ist anders und es ist geschehen und dein Kind und du, ihr seid geliebt und wir unterstützen dich. Und auch allen Eltern, die junge Mädels haben, signalisiert es euren Mädels. Wir wünschen uns, dass du das festmachst vorher mit deinem Partner und dass es geschützt ist in der Ehe, aber wenn es passiert, ist dieses Kind ein Geschenk. Und dann werden wir zusammenstehen und dieses Kind großziehen. Das muss immer über allem anderen stehen. Und ich möchte hier nicht stehen und sagen, seid gegen Abtreibung. Ich möchte sagen, seid für das Leben. Es geht nicht darum, gegen Abtreibung zu sein. Es gibt auch Christen, die da sehr fast militant auftreten, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, das schlägt schon fast in Hass um. Gegen Frauen, die es getan haben, gegen Ärzte, die es tun. Aber ich glaube, der Weg von Gott war immer schon und auch von Jesus vor allem, für etwas zu sein. Und für etwas zu sein bedeutet auch, ich muss aktiv sein. Gegen etwas zu sein ist leicht. Ich kann mich einfach hinstellen und sagen, ich bin dagegen. Wenn ich sage, ich bin für etwas, dann muss ich auch was tun. Und das können wir alle. Wir alle können dafür etwas tun, dass Mütter, dass Väter, dass Kinder willkommen sind und unterstützt werden. Und ich glaube, das ist, was Gott sich von uns wünscht. Und im Wort Gottes ist es eigentlich ganz klar, wann Leben beginnt, wenn wir da genau reinschauen. Und vielleicht sagt ihr heute meine Predigt gar nicht viel, aber ich werde jetzt eine Passage aus Psalm 139 vorlesen. Und wenn dir vielleicht alles, was ich heute sage, nichts sagt, aber diese Worte, die sagen dir was, da bin ich ganz sicher. Wird hinten eingeblendet sein, ihr könnt mitlesen, ihr könnt auch die Augen schließen und diese Worte einfach mal auf euch wirken lassen. Manchmal braucht man einfach beide Hände. Genau. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich sehr wohl. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Wie kostbar sind all deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. So war es, als du gezeugt wurdest. Und so war es, als ich gezeugt wurde. Und so ist es jedes Mal in diesem Moment, wenn zwei Menschen zusammenkommen und neues Leben entsteht. Das Ja Gottes steht fest von Beginn an. Und da gibt es keinen Moment, der Gott verborgen wäre. Und ich bin überzeugt, dass Gott dieses Kind jeweils sieht in all seinen Facetten und Details, noch bevor irgendein Röntgengerät oder irgendein Ultraschall etwas abbilden kann. Ich glaube auch, dass es Berufung gibt auf dem Leben jedes Menschen, noch bevor er geboren wird. In Richter 13, Vers 5 wird uns berichtet, wie die Mutter von Salomo gesagt bekommt, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll, denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Nicht von Geburt an, von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Es war so jetzt bei Salomo, man könnte jetzt sagen, der war auch besonders, das war er auch. Und vielleicht bekommt nicht jede Mutter die Berufung ihres Kindes gesagt, aber dass es sie gibt, darüber habe ich keinen Zweifel. Und dass jedes Kind, das nicht geboren wird, eine Berufung hat, die uns verloren geht, als Gesellschaft, die dieser Welt verloren geht. Und das sollten wir im Blick haben, wenn wir darüber reden, ab wann ein Mensch ist und ein Recht auf Leben hat. Jetzt möchte ich mit euch noch ein bisschen anschauen, was in der Bibel zu finden ist und uns zeigt, wie wertvoll Kinder für Gott sind. Jesus und die Kinder. Das sind die Geschichten, die wir eigentlich alle kennen, aber vielleicht können wir uns heute Morgen das nochmal anschauen und uns bewusst machen, was Jesus da eigentlich gemacht hat. Jesus hat Kinder ernst genommen, sie waren wichtig für ihn und es gibt sogar eine Geschichte, die uns erzählt, dass Jesus die Kinder den Erwachsenen vorgezogen hat. Krass, ne? Jesus war unterwegs und es haben ihm viele, viele Menschen zugehört und hat über das Reich Gottes und über Gottes Wort gesprochen. Und dann gab es Kinder, die wollten auch Jesus sehen und die wollten wahrscheinlich nach vorne. So stelle ich mir es immer vor, weil ich kenne das, wenn die Kinder nichts sehen, weil alle anderen sind so viel größer und sie sehen nur Popos. Und dann wollen die vor und dann machen die Lärm und drängeln. Und die Erwachsenen fühlten sich gestört. Und sie wollten die Kinder wegschicken. Und Jesus bekommt das mit. Und in Markus lesen wir, als aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Er wurde unwillig, es hat ihn geärgert. Vor allem, weil es auch seine Jünger waren, weil er wahrscheinlich dachte, ihr müsstet es doch besser wissen. Und dann steht da, dass er sie hat holen lassen, nach vorne kommen lassen, er hat sich Zeit für sie genommen. Er hat Zeit mit ihnen verbracht, verbringt Zeit mit Kindern, nimmt sie ernst. Steht, er nahm sie auf den Schoß, er hat sie geherzt, er hat sie gesegnet und die Erwachsenen mussten warten in dem Moment. Ich sage nicht, dass Kinder immer vorgehen. Manchmal dürfen Kinder auch lernen zu warten. Aber es zeigt uns, wie ernst Jesus die Kinder nimmt. In Matthäus 18, Vers 10 sagt er, hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln. Denn ich versichere euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Die Engel der Kinder, die für sie zuständig sind, haben jederzeit Zugang zum Vater im Himmel. Sie haben eine ganz hohe Priorität bei Gott. Er verliert sie nie aus den Augen. Jesus hat die Kinder uns sogar zum Vorbild gestellt. Die Jünger haben gestritten und diskutiert, wer von ihnen der Größte und der Erste im Himmel ist. Das haben sie öfter mal gemacht. Es war ihnen ganz wichtig und sie haben da diskutiert und sie kamen zu Jesus und haben ihm diese Frage gestellt, wer ist der Größte im Himmelreich? Und dann steht in Matthäus 18, da rief Jesus ein kleines Kind. Es steht explizit ein kleines Kind. Nicht nur ein Kind, ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Und dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Ganz schön krass. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Ein kleines Kind. Was haben denn die Kinder, was Gott uns so sehr zum Vorbild stellen möchte? Was macht das aus? Was könnte es sein, was Kinder haben, was wir Erwachsenen verlieren manches Mal? Wo Gott sagt, wenn ihr so seid, dann seid ihr nach meinem Herzen. Ich glaube, was wir alle wissen, Kinder können bedingungslos vertrauen. Wenn nicht ganz was Schlimmes direkt kaputt geht im Leben von einem Kind durch Erwachsene am Anfang, dann vertrauen sie bedingungslos. Papa kann alles. Papa ist der Held. Und Gott wünscht sich, dass wir ihn als Vater so sehen. Du kannst alles. Ich vertraue dir. Und wenn du sagst, ich schaffe das, dann schaffe ich's. Und wenn du sagst, du bist an meiner Seite und hilfst mir, dann weiß ich kann mich auf dich verlassen. Und Gott möchte, dass wir so mit dieser Haltung in dieser Beziehung zu ihm leben. Mein Gott ist immer da. Ich vertraue ihm zu 100%. Er will immer das Beste für mich. Und er kann alles. Und ich traue ihm alles zu. Kinder können das. Wenn ich mit Kindern über Gott rede, ist es absolut klar. Da sind keine Zweifel. Und was noch Kinder können, und vor allem, wenn sie klein sind, wenn sie noch unter 6 Jahre alt sind, sage ich mal, Kinder nehmen andere Menschen an. Wir hatten einmal die Situation in der Kita, da wurde ein Kind angemeldet mit Trisomie 21. Und wir haben uns als Team Gedanken gemacht, auch mit den Eltern, wie machen wir das gut, wie bereiten wir auch die Gruppe darauf vor. Und nach langem Überlegen haben wir entschlossen, wir tun nichts. Wir tun erstmal gar nichts. Wir warten ab, was von den Kindern kommt. Und die Kinder haben uns sehr überrascht. Es kam nichts. Keine Frage, nicht einmal. Dieses Mädchen war sie selbst, so wie sie war. Und sie sah anders aus, aber niemand hat gesagt, warum sieht sie so aus? Sie war so. Sie konnte Dinge, sie konnte manche Dinge nicht, aber sie war, wie sie war, und sie gehörte dazu von Beginn an. Und dann ist was Spannendes passiert, als dieses Kind ins Vorschulalter kam, so 5, 6 Jahre. Da kamen dann die ersten Fragen. Warum kann sie das, was wir können, noch nicht? Sie ist doch genauso alt wie wir. Und dann mussten wir mit den Kindern anfangen zu reden. Aber ich glaube, das ist genau das. Dann kommt der Verstand mit dazu und dann wird plötzlich verglichen. Und dann wollen wir Menschen die Besten und die Tollsten und die Größten sein, so wie die Jünger hier. Und dann wird gerankt. Dislike, like. Gut, schlecht. Davor sind Menschen Menschen und sie nehmen die anderen so, wie sie sind. Und ich glaube, das wünscht sich Gott von uns auch. Egal, wer hier zur Tür reinspaziert und ob er zu uns passt oder nicht, auf den ersten Blick, Gott liebt sie alle. Und er wünscht sich, dass wir sie annehmen, so wie sie sind. Und Kinder haben ein Verständnis des Wortes Gottes, wie es uns manchmal nicht gelingt. Sie sind so einfach, sie nehmen die Dinge so, wie sie dastehen. Und da habe ich auch noch eine ganz kurze Geschichte. Ich hatte ein Kind im Kindergarten, viele Jahre her. Der war sehr anstrengend. Der war sehr unruhig, der hatte eine extreme Unruhe in sich. Er war sehr schnell, sehr aggressiv, wurde schnell wütend. Und war dadurch für alle Beteiligten, aber vor allem für die Eltern, echt eine Riesenherausforderung. Und dann haben wir festgestellt, im Kindergarten, wenn wir ihm vorlesen, dann kommt er runter. Und dann haben wir ihm das oft angeboten, er hat es angenommen. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich ihn gefragt habe, welches Buch sollen wir lesen, hat er sich immer das Buch rausgepickt, wo die Geschichte steht, wie Jesus mit den Jüngern im Boot ist, im Sturm. Und eines Tages habe ich ihn gefragt, du sag mal, warum ist denn das die Geschichte, die du so liebst? Was magst du denn an der Geschichte? Und dann sagt er, Jesus macht alles still. Und es hat mich getroffen. Ich dachte, er hat es verstanden. Und ich habe zurückgefragt und gesagt, hast du auch manchmal so einen Sturm? Und er sagt, ja, hier drin. Und legt seine Hand auf seinen Bauch. Und dann konnte ich ihm sagen, du, wir können Jesus bitten, dass er auch deinen Sturm still macht, wenn du das willst. Und dann musste ich mit der Mutter darüber reden. Ich dachte, oh je, gar kein christlicher Background, keine Ahnung von Bibel und so. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagt sie, wissen Sie was, ist mir ganz egal, wenn es ihm hilft. Deswegen auch als Ermutigung vielleicht für alle, die mit Kindern arbeiten, scheut euch nicht so. Auch die Eltern sind oft sehr offen, wenn sie spüren, dass es ihrem Kind gut tut. Und Jesus möchte diesen Kindern helfen und ihnen beistehen. Lass ich gerade mal schauen. Kinder sind ein Geschenk, verbunden mit Verantwortung. Und Kinder sind ein Motor für unser Wachstum. So mein letzter Punkt. Ich hatte eine Situation mit einer Freundin, die hatte ihr erstes kleines Mädchen bekommen. Ich habe sie besucht und wir waren zusammen unterwegs, auch zum Urlaub machen und zum Übernachten. Und dieses Kind hat gezahnt. Und es hat geschrien. Stundenlang. Und für uns alle und vor allem für meine Freundin als Mama war das echt sehr anstrengend. Sie konnte sie mit nichts beruhigen. Sie hat alles versucht. Und irgendwann hat sie gesagt, komm, wir packen sie in den Kinderwagen, wir laufen eine Runde spazieren. Und das Mäuschen hat geschrien und konnte sich nicht beruhigen. Und ich habe meine Freundin beobachtet, wie sie so, ich habe gespürt, dass sie kämpft um Geduld und um Ruhe. Ganz aktiv. Und irgendwann hat sie angeschaut und hat gesagt, ja Schatz, du wächst und die Mama wächst mit. Und dann dachte ich, ja, ich habe das sehr bewundert in dem Moment. Sie hat das verstanden, das ist unsere Chance. Es war auch meine Chance, da zu wachsen und Geduld zu lernen und ihr beizustehen in ihrem Schmerz, den ich ihr nicht wegnehmen kann. Aber ich kann mit ihr durchgehen. Und das ist die Haltung, wie Gott sie uns gegenüber auch hat. Manches Mal nimmt Gott nicht alles weg, was schwierig ist, aber geht mit uns durch. Und das möchte ich euch so mitgeben, auch wenn ihr mit Kindern zu tun habt oder auch Eltern seid. Gott wird euch all das geben, was euch fehlt, um für diese Kinder da zu sein und ihnen auch zu zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Ich glaube, das ist auch eine der höchsten Aufgaben von Erwachsenen gegenüber Kindern. Wir sollten mit ihnen so umgehen, wie Gott mit uns umgeht und wie er auch mit ihnen umgeht, um ihnen das zu zeigen. Und wenn wir lesen in Galater 5, Vers 22, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gesamtpaket, oder? Wenn man mit Kindern zu tun hat. All das sind die Dinge, die wir dann täglich brauchen, um für sie ein gutes Gegenüber zu sein. Und manchmal, wenn ich eins von meinen Kids habe, das so richtig wütend ist und mich an meine Grenzen treibt und ständig gegen alle Konsequenz anläuft und rebelliert, dann frage ich mich, okay Gott, was würdest du jetzt machen, wenn dieses Kind dir gegenübersteht? Und mir ist es schon öfter passiert, dass ich gespürt habe, Gott sagt, frag nach, halt es aus. Frag nach, was macht dich wütend, anstatt selber laut zu werden. Und es ist manchmal beeindruckend, was passiert, wenn ein Kind sich ernst genommen fühlt in seiner Wut. Und lasst euch da immer wieder auch vom Heiligen Geist inspirieren, was euch tun. Was hilft dem Kind jetzt wirklich? Hilft es, wenn ich harte Worte wähle? Oder hilft es, wenn ich ihm ein echtes Gegenüber bin und mal nachfrage, was ist es, was dich jetzt so wütend macht? Und es gelingt uns nicht immer. Und da hat Gott auch Gnade mit uns. Und wir machen alle Fehler, auch mit den Kindern. Und da kann Gott auch ganz viel auch wieder ausfüllen. Macht euch da auch nicht zu viel Druck. Aber ihr sollt wissen, dass ihr einen tollen Beistand an eurer Seite habt in eurem Vater im Himmel, der euch da hilft. In Sprüche 22, Vers 6, das ist ein Beispiel, das ich euch noch mitgeben möchte, wird uns auch ein guter Tipp mitgegeben, wie wir Kindern helfen können, ins Leben zu starten. Die Bibel hat da eh viele Tipps. Fangt da mal an nachzuforschen. In den Sprüchen, da steht, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Hier steht nicht, zeige deinem Kind den richtigen Weg. Hier steht, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Was muss es dafür können? Es muss unterscheiden lernen zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Und wenn es dann seine Entscheidung trifft, dann aus Überzeugung und dann wird es dabei bleiben, auch wenn es erwachsen ist. Wenn es nur den richtigen Weg wählt, solange er daneben steht und das überwacht, wird es in dem Moment, wo niemand es sieht, vielleicht den Falschen wählen. Weil es nur gehört hat, das ist richtig und das ist falsch und nicht warum. Und es ist, finde ich, bezeichnend, dass die Bibel, so ein altes Buch, schon so viel verstanden hat, über das, was Kinder wirklich brauchen. Kinder sind ein Geschenk mit Verantwortung, vor allem für Eltern, aber auch für uns alle. Und ich möchte es so auch als Teil der Ältestenschaft hier ganz deutlich sagen. Liebe Eltern, samt euren Kindern, egal wie viele es sind, ihr seid hier herzlich willkommen und wir lieben euch. Und es ist schön, euch hier unter uns zu haben und wir danken euch, dass ihr eure Kinder mit hierher bringt, weil sie ein großer Schatz für uns alle sind, für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinschaft. Und wir als Gemeinde, uns fordere ich auf, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo Eltern und Kinder sich wertgeschätzt fühlen. Auch wenn sie mal anstrengend sind und wenn sie mal laut sind und mich vielleicht stören beim Zuhören. Ihr könnt davon ausgehen, dass alle Eltern hier ihr Bestes geben. Und dann segnet sie doch, anstatt euch zu ärgern. Und wenn wir nicht in unseren vier Wänden hier sind und Kindern und Eltern begegnen, dann ist es genauso unsere Aufgabe, Wertschätzung zu leben. Letztens stand ich an der Kasse und hinter mir kam eine Mama, drei Kinder, eins im Wagen, zwei nebendran, voll auf Einkaufswagen und Affenzirkus um sie rum und die war echt im Stress. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, komm, kommen Sie doch nach vorne, Sie können vor. Die hat mich angeschaut, als wäre ich das siebte Weltwunder, und dachte, das ist doch normal, ich habe doch hier nur meins. Ich habe Zeit. Die ist froh, wenn sie durch ist mit allem und alle wieder im Auto sind und nach Hause fahren. Nehmt Gelegenheiten wahr, wo ihr Wertschätzung gegenüber Kindern und Eltern leben könnt. Verbreitet diese Atmosphäre für das Leben. Ich sage es auch nochmal so, alleinerziehende Eltern, sie sollten ganz besonders unsere Liebe und Unterstützung bekommen. Sie sind die Einzelkämpfer und jeder weiß, der kämpft, allein ist schwer. Aber hier ist eine Gemeinschaft oder nicht. Vielleicht kann man da auch mal sagen, du, wenn du mal jemanden brauchst für 2 Stunden, dann ruf mich an. Oder mal nachfragen, wie geht's dir eigentlich? Lass uns da sein für diese Kinder und ihre Eltern. Und ich möchte jetzt nochmal so auch zum Schluss sagen, ich habe vorhin über Abtreibung gesprochen. Wenn hier im Raum jemand sitzt und diese Entscheidung mal getroffen hat, dich trifft nicht unser Urteil. Dich trifft die Gnade von Gott und unsere Liebe und Wertschätzung. Und es tut mir von Herzen leid, dass niemand da war, der dir geholfen hat. Weil ich glaube, da hätte es jemanden gebraucht. Und es geht hier nicht darum, ein hohes Level zu setzen, das niemand erreichen kann. Und auch nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum zu erkennen, dass diese Kinder, die uns geschenkt sind, wertvoll sind von Anfang an. Und es ist unsere Aufgabe ist, ihnen zu helfen, in dieses Leben zu starten. Und ich schließe jetzt das hier ab mit einem Statement von einer Frau aus der katholischen Kirche. Sie heißt Dorothee Riedner-Fink. Das habe ich in SWR 3 gehört. Morgens auf meinem Weg zur Arbeit. Da gibt es eine Rubrik Worte und Gedanken. Manchmal kommt da viel Blabla. Und an dem Morgen, da dachte ich, wow, was für eine mutige Frau. Weil sie so klar für das Leben und für Kinder gesprochen hat. Und ihr Schlussstatement, das will ich euch jetzt so mitgeben, als Abschluss war, egal in welche Lebenslage ein Kind hineingeboren wird, unabhängig, als wie vieltes Kind es auf die Welt kommt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, es gesund oder krank ist, es von den Eltern gewollt ist oder nicht. Ganz egal, was später einmal aus ihm wird. Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Jedes Kind ist Geschenk. Damit habe ich jetzt ganz viel so ausgesprochen. Wir möchten jetzt gern als Gemeinde beten, weil das ist eigentlich, was alle tun können. Ich möchte euch so rausrufen und sagen, lass uns als Gemeinschaft, jeder da, wo er sitzt, für sich alleine oder zusammen mit denen, die um dich sitzen, beten. Für Kinder, für Familien, für Eltern, für unsere Schulen, für unsere Regierung, dass dieser Paragraph, so wie er da steht, und er sagt deutlich, dass das Kind ein Recht auf Leben hat, dass das da so stehen bleibt, weil es die Wahrheit ist. Bete das aus, einfach, was dir jetzt in diesem Zuhören ins Herz gefallen ist. Ich habe gar keine Punkte nach vorne geschrieben. Ich glaube, dass der Heilige Geist euch da leiten wird, in dem, was ihr ausbeten sollt. Lass uns aktiv sein. Lass uns beten, dass wir als Gemeinde diese Atmosphäre schaffen können. Von Annahme und von Pro-Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Band wird uns einfach ein bisschen musikalisch begleiten. Seid ganz frei in dem, ob ihr allein beten wollt oder als Gemeinschaft. Aber uns als Gemeinde ist es wichtig, immer wieder ins Gebet zu gehen. Weil da bewegen sich die Dinge, die wir mit unseren beiden Händen und allem, was wir tun, nicht bewegen können.